Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor wir in das Thema einsteigen, spreche ich ein kurzes Gebet. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wenn wir an die letzten 6, 7 Wochen zurückdenken, wo keine City Church war, dann hatten wahrscheinlich viele von uns Ferien in dieser Zeit irgendwann. Wir sagen dir einfach mal Danke für jeden guten, sonnigen oder sonst wie irgendwie schönen Tag, der da gewesen ist. Und wahrscheinlich haben sich in unserem Leben in diesen 6, 7 Wochen aber hier und da auch Dinge ereignet, die nicht gut waren, die uns jetzt Sorgen machen, die schwer waren oder sind. Wir bitten dich in diesen Dingen um deine Hilfe. Und wir denken auch nicht nur an uns selbst, sondern an diesen Globus, der sich weitergedreht hat und an die Menschen auf dieser Welt, die deine Hilfe viel dringender brauchen als wir, und bitten dich um Frieden und um dein Erbarmen und um Menschen, die Menschen helfen. Und jetzt bitten wir dich für diesen Morgen, dass du in irgendeiner Form zu uns sprichst, so wie wir das brauchen. Amen. Ja, wenn du dieses Geräusch hörst, und du sitzt nicht gerade in einem Kino und es ist der Vorspann von diesen MGM-Filmen oder ja, wo dieses Gebrüll nämlich herkommt, sondern du bist gerade irgendwo draußen in der freien Wildbahn, wie das ja oft der Fall bei dir ist, und du hörst dann dieses Geräusch. Dann weißt du schlagartig, dass du ein Problem hast. Und du wirst ganz automatisch in Sekundenbruchteilen reagieren. Du wirst herumfahren. Deine Nacken- und Rückenmuskulatur wird sich anspannen. Du wirst ruckartig einatmen, weil dein Körper den Sauerstoff braucht. Du wirst wahrscheinlich die Hände irgendwie hochnehmen in Abwehrhaltung. Adrenalin schießt in deine Blutbahn, deine Aufmerksamkeit, was auch immer du gerade getan hast, wird voll bei dieser Quelle des Geräusches sein. Mit einem Wort, du wirst erschrecken. Ich weiß nicht, ob uns gelungen ist, euch zu erschrecken jetzt gerade. Das nennt man erschrecken. Eine Sekunde später wird das, was du dann tust, das nennt man rennen. Außer du bist eine wirklich coole Socke und das einfach irgendwie gewohnt. Die meisten von uns hören dieses Geräusch in ihrem Leben genau nie. Also außer im Zoo oder so, im Fernsehen eben. Aber da draußen hören wir das nie. Weil wir nicht mehr in Wäldern leben, wo es Löwen gibt. Diese Predigtreihe sagt, im übertragenen Sinn natürlich, aber sie sagt, dass es nicht gut ist, dass wir den Löwen nicht mehr brüllen hören. Diese Predigtreihe sagt, dass es nicht gut ist, wenn wir den Löwen nicht brüllen hören, falls er brüllt. Würdest du ihn brüllen hören, könnte es sein, dass du erschrickst. Doch genau das wäre heilsam. Nicht angenehm, aber heilsam. So, es geht in dieser Predigtreihe um Propheten. Um 5 Propheten, genau gesagt 5 kleine Propheten. Die sind einfach, jeder Prophet hat nicht viele Kapitel. Ein Jesaja könnte man nicht in einer Predigtreihe. Aber diese, die wir ausgesucht haben, da könntest du, doch in der Predigtreihe könnte man Jesaja schon, aber nicht in einer Predigt. Wir haben kleine Propheten ausgesucht, wo man so mal einen Sonntag pro Prophet, das geht hin. Also, Prophet aber, der Prophet an sich, ja, kommt ja in unserem Alltag jetzt, sage ich jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert, dann ja auch nicht so oft vor. Der Prophet. Oh, ich habe mein... Eigentlich würde ich jetzt gerne, dass es geht. Ja, dankeschön. Der Prophet. Trägt man Prophet bei Google ein und guckt mal, was Google vervollständigt, ja, ist doch oben so. Das heißt ja immer, das, was viele googeln, ne, das schlägt Google dir schon mal vor, suchst du wahrscheinlich so. Wenn du da Prophet eingibst, kommt als erstes Prophet Kreuzworträtsel. Und als zweites Prophet Kreuzworträtsel 5 Buchstaben. Und als drittes Prophet Fahrrad. Und als viertes Prophet im Alten Testament. Also, das Prophetische, dass wir da so suchen und googeln, ja, das hat, also offensichtlich kommt das Prophetische im biblischen Sinne nicht so oft in unserem Leben vor. Vielleicht denkst du bei dem Begriff Prophet ja auch an sowas, also jemanden, der dir die Zukunft voraussagt, sowas Wahrsagermäßiges. So, sage ich jetzt auch mal, kommt wahrscheinlich in unserem Alltag bei den meisten von uns nicht so oft vor. Es ist uns fremd, genauso wie brüllende Löwen. Diese Reihe sagt, es ist nicht gut, wenn wir den Löwen nicht mehr brüllen hören, denn er brüllt. Eigentlich ist das Prophetische, das ist also ein bisschen allgemeiner, nämlich das Schlüsselkennzeichen der christlichen Religion. Nicht ein Nebending, was schon irgendwie auch wichtig ist, sondern eigentlich das Schlüsselkennzeichen. Nicht nur der christlichen, auch der jüdischen. Wir beschäftigen uns hier mit jüdischen Propheten in dieser Reihe. Und auch der islamischen Religion. Also für diese drei Religionen gilt nämlich, und es ist kennzeichnend, es macht sie aus, dass Gott in irgendeiner Form mit uns interagiert. In irgendeiner Form mit uns interagiert. Das ist für den Buddhismus nicht kennzeichnend. Für die fernöstlichen Religionen ist eher kennzeichnend, dass du den Schatz, von dem wir vorhin gesungen haben, ne, den Schatz gefunden, so Gold in meiner Hand, dass dieser Schatz eher etwas ist, was du in dir selbst findest. Also Innerlichkeit, da ist das Wichtige zu finden. Finde zu dir selbst. Da ist Heil. Wenn du dich findest, dann findest du Heil. Oder mindestens in dir findest du das Göttliche. So. Das ist, worum es geht. Erkenne dich selbst. So ungefähr, ist jetzt ein bisschen pauschal. Aber das ist gut, das ist auch wichtig. Das gibt es in der christlichen Religion auch. Und wenn es in Vergessenheit gerät, ist es gut, wenn wir von anderen Religionen das lernen. Aber es ist nicht zentral. Es ist im Christlichen nicht zentral. Oder etwas anderes in den fernöstlichen Religionen. So Weisheit. Also die Religion, die dir zeigt, so funktioniert die Welt, ja, so unten drunter, das sind die tieferen Kräfte, die hier funktionieren. Und wenn du mit denen im Einklang lebst, dann, das ist das Eigentliche, was du zu finden hast, mit denen in Einklang kommen, das ist das Heil. Das ist im Christentum auch ein Aspekt, aber nicht der zentrale. Im Christentum wie in den beiden anderen monotheistischen Religionen, ja, es gibt einen Gott. Das ist den drei ja gemeinsam, ist zentral. Gott hat mit uns kommuniziert. Er hat sich gezeigt, er hat geredet, er hat gehandelt, er hat sich, jetzt kommt das zentrale Wort, geoffenbart. Das ist zentral. Hätte er das nicht getan, täte er das nicht, wüssten wir nichts. Gäbe es unseren Glauben nicht. So. Von außen kann man das natürlich kritisieren, ja. Aus der anderen Religion kann man sagen, hat er gar nicht, bildet ihr euch ein, kommt schon klar, aber das Selbstverständnis der Religion ist, deswegen glauben wir, weil er hat geredet. Das ist das Prophetische. Hätte der Löwe nicht gebrüllt, wären Menschen ihm nicht begegnet, plötzlich und unverhofft manchmal tatsächlich, und sie sind zusammengezuckt, dann wäre unser Glaube nie geboren worden. Deshalb ist das Prophetische eigentlich so zentral. So, jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber so ein brüllender Löwe, ne? Das ist aber ein bisschen sehr zum Fürchten. Also da kann ich eigentlich auch ein bisschen jetzt drauf verzichten. Auf einen Gott, der, wenn er sich mir zeigt, dann brüllt er mich an. Gut, ist majestätisch irgendwie. Der Löwe ist irgendwie auch mal, obwohl ich manchmal, ich habe jetzt ja so Löwen, ich habe Löwengebrüll gesucht, ja. Und dann habe ich manchmal gedacht, wenn ich mir diese Löwen da so angeguckt, die brillen nicht alle so majestätisch, die röhren da so rum. Naja, aber gut, dieser hier, ja, also so das Klischee des Löwen ist ja schon so ein majestätischer. Das kannst du, aber du denkst dann wahrscheinlich doch trotzdem, ja, gut, das ist, mag auf Gott, dieses Majestätische mag passen, aber es ist immer noch ein Raubtier. Den will ich ja gar nicht treffen, mal ganz ehrlich. Wenn Gott so ist, dann will ich lieber da hinten sein. So, und das stimmt auch, das Löwengebrüll ist im Allgemeinen für das keine gute Beschreibung für das Prophetische, ja, für das allgemein Prophetische. Also, am prophetischsten, ja, hat sich Gott in Jesus Christus gezeigt. Und den bezeichnen wir, oder die Bibel bezeichnet ihn als das Lamm. Das ist nicht das Raubtier, das ist das Gegenteil, das ist das Opfer des Löwen. So. Und ihr habt das hier schon oft gehört, dass Gottes Wesen Liebe ist. Das betonen wir immer und immer wieder. Gottes Wesen ist Liebe und nicht die Gewalt, die wir vielleicht mit dem Löwen verbinden, oder der Zorn, der so, oder die Diktatur. So ein Löwe, der lässt ja jagen, ne? So seine, das ist der Pascha da, so. Betonen wir sehr oft, dass dass es manchen, glaube ich, von euch schon zu den Ohren rauskommt. Gottes Wesen ist Liebe, ja. Wenn es dir zu den Ohren rauskommt, dann magst du wahrscheinlich die alttestamentlichen Propheten. Denn hier taucht Gott tatsächlich als brüllender Löwe auf. Und das müssen wir auch wahrnehmen. Und man erschrickt und die Pumpe geht. So. Das widerspricht nicht dem liebenden Gott. Das widerspricht nicht dem liebenden Gott. Denn der liebende Gott ist um Himmels Willen kein harmloser Gott. Wäre der liebende Gott einfach nur lieb, wenn du den Gedanken mal zu Ende denkst, so sympathisch der auch sein mag, aber wenn du den mal zu Ende denkst, dann verlierst du eigentlich die Hoffnung für die Welt. Wenn der einfach nur immer lieb so. Die Propheten waren darum, muss man auch sagen, keine harmlosen Gestalten. Die waren auch nicht lieb. Die meisten, das meiste von dem, was die sagten, das nervte die das hörten. Die sich das anhören mussten, manchmal auch. Manchmal ließ es sie erschrecken, manchmal, ich war vielleicht sogar öfter, dachten sie einfach, ja, die haben einen an der Waffel, da musst du weghören. Es waren, und deswegen haben wir die Reihe so genannt, Störenfriede. Gott begegnet uns in den Propheten als Störenfried, zumindest wenn wir sie ernst nehmen. Dann stört er. Gott stört dann unsere Kreise. Ich hoffe ein bisschen, dass das irgendwie durch diese Reihe passiert, dass er uns stört. Er stört unsere Kreise. Gott hat eine Meinung und er sagt die auch. Und das ist natürlich nervig. Gott hat nicht nur eine Meinung, der hat sogar einen Willen. Meine Güte. Kannst du einen Gott ertragen, und das ist jetzt gar nicht so rhetorisch gefragt, sondern können wir den ertragen, einen Gott, der etwas von uns will? Der vielleicht sogar was fordert, der was erwartet? Oder sage ich noch, nee, das... Manchmal kollidiert, oft kollidiert dann sein Wille ja auch noch mit unserem. Mit dem, was der Mensch so will oder mit dem, was der Mensch so tut. So. Und dann klingt Gottes, nee Leute, so nicht wie Löwengebrüll. Falls wir es denn noch hören. Bei den Propheten, ich glaube trotzdem, dass es deshalb gesund ist, gut für uns, uns mit den Propheten zu beschäftigen. Auch wenn da was brüllt. Bei den Propheten nämlich lernen wir Selbstkritik. Und das ist gut. Das ist was Gesundes. Und das finde ich auch das Geniale und Gesunde an den biblischen Propheten, dass es die gibt. Also, dass es, hier hat sozusagen Gott seine eigenen Leute kritisiert. Da gibt es innerhalb der jüdisch-christlichen Tradition diese hartnäckige Stimme, neben den anderen Stimmen, gibt es diese Stimme auch, die die eigene Tradition kritisiert. Und das ist gesund, höchst gesund. Der Prophet ist der Typ, der unter den eigenen Leuten aufsteht und sagt, Leute, wir müssen was ändern. Das ist gesund. Das wünschen wir uns von jeder anderen Religion oder von jedem anderen Staat oder Gruppe. Von den anderen wünschen wir uns das. Selbstkritik, ja, dann lasst uns auf die eigenen prophetischen Stimmen hören. Ganz am Ende werdet ihr ein Gedicht hören, ich kann jetzt schon mal vorwarnen, da müsst ihr eure ganze literarische Bildung zusammenkratzen oder vortäuschen oder so. Das Gedicht ist ein bisschen schräg, aber stark. Und ich sag schon mal, weil das ist der Gedanke jetzt, den ich hier gerade ausgeführt habe, ein Zitat daraus. Da heißt es in dem Gedicht, wenn die Propheten einbrächen durch die Türen der Nacht, mit ihren Worten Wunden reißend, in die Felder der Gewohnheit. Das sind die Propheten, Einbrecher. Störenfriede, Gewohnheiten aufreißend. Niemand mag das, aber jeder weiß, wie gesund das ist, wenn Selbstkritik Gewohnheit aufreißt. So, ein solcher Einbrecher ist Amos. Ist Amos. Ja, aber zu dem, den ihr jetzt ja gleich gesehen habt, komme ich jetzt schon. Ein Störenfried, und bevor ich zu Amos komme, lasse ich einen modernen Propheten zu Wort kommen. Ein moderner Prophet, einen, der heute noch lebt, der spricht exakt das Thema an, deswegen lasse ich ihn zu Wort kommen, das Amos auch anspricht. Exakt das gleiche Thema. Und dieser Typ heißt Georg Schramm, und dieser Ausschnitt, den ihr jetzt seht, der wurde auf der 40-Jahr-Feier der GLS-Bank gehalten. Also da sitzen da die Herrschaften der Bank, die Festgäste, und da sagt Georg Schramm dieses.
Wenn Sie das für übertrieben halten, den Begriff, zitiere ich Warren Buffett, der hier in diesem...
Ja, schade. Sag mir noch mal kurz, ob ich weiterreden soll oder ob ihr noch das. Ihr schaut noch. Okay, also ich bin nicht Georg Schramm. Ne? Ihr kennt den Kabarettisten mit dieser Hand hier immer. Nee, er hat noch andere Figuren, aber diese. Ihr müsst jetzt nicht versuchen, den Clip zum Laufen zu bringen, denn das sage ich jetzt in meinen Worten. Also er zitiert Warren Buffett, der gefragt wurde, und das macht er vor der GLS Bank, ne? Warren Buffett ist irgend so ein großer Immobilienmensch da, 65 Milliarden ist sein Vermögen und so. Und er wird gefragt, was ist der zentrale Konflikt unserer Zeit? Und Warren Buffett habe geantwortet, da fragen Sie noch, es ist der Krieg. Der Krieg reich gegen arm. Und meine Generation sagt er nicht wir, er meint sich selbst, die Reichen haben diesen Krieg angezettelt und wir werden diesen Krieg auch gewinnen. Er sagt das, glaube ich, nicht, er sagt das selbstkritisch, glaube ich jedenfalls. So, aber er benennt den Krieg, den zentralen Konflikt unserer Zeit als den Krieg zwischen Reich gegen Arm. Jetzt müsste ich allerdings wieder zurück auf meine Folie, auf die Folie von eben. Der moderne Kabarettist hat mit dem antiken Propheten tatsächlich was gemeinsam. Er erlaubt sich gegen die Konventionen der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Ich zeige euch später hoffentlich noch einen anderen modernen Kabarettisten. Der Krieg Reich gegen Arm ist exakt der Punkt, an dem, wo sich das Amos-Buch im Prinzip drum dreht. Ja? An dem man im Amos-Buch ja, den sparen wir uns jetzt. Im Amos-Buch den Löwen brüllen hört. Also jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Aber jetzt bin ich auch wieder drin. Was wir jetzt machen ist, erstmal ein ganz bisschen Hintergrund über Amos. Das ist einfach bisschen Bildung, tut gut. Ja, so ein ganz klein bisschen Bildung. Ein Überblick über Amos, diesen kleinen Propheten. Also klein im Sinne, weil die Kapitel wenig sind. Ne? Es war eigentlich schon kein kleiner in dem Sinne. Wir wissen über Amos nicht so ganz viel. Wir wissen eigentlich kaum etwas. Über Georg Schramm wissen wir mehr. Er wirkte um das Jahr 760 vor Christus. Wahrscheinlich wirkte er nicht besonders lang. Vielleicht ein paar Monate, wenige Jahre. Jedenfalls nicht Jahrzehnte. Eher kurz wirkte er. Und er wirkte zu einer Zeit. Ihr müsst nur sehen, dass das Israel ist und dass das zwei Länder sind. Da war Israel getrennt. Es gab ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem und es gab ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und er kam aus dem Südreich, wirkte aber im Nordreich. Also in Samaria vor allem oder in dem dortigen Nationalheiligtum Bet-El. Da sprach er. Außenpolitisch war es so, dass die Assyrer, die würden jetzt ungefähr hier sein, wenn man die Karte so anguckt. Ja, dieses assyrische Reich, das war gerade so im Kommen, das war noch nicht am Höhepunkt seiner Macht, aber es war so im Kommen, was zur Folge hatte, dass der direkte Nachbar im Norden, hier oben, Amam, Syrien könnte man auch sagen, so ein bisschen beschäftigt war und dadurch das Nordreich Luft bekam, seine Grenzen so ein bisschen nach Norden und Osten zu erweitern. Also, es gab Aufschwung im Nordreich, militärisch, aber auch wirtschaftlich. Läuft bei dir Nordreich, könnte man sagen. So, noch kurz war das so. Und jetzt taucht aber in diesem Nordreich, wo es eigentlich gerade gut läuft, und man denkt, Gott ist auf unserer Seite, schau mal hier, die Grenzen werden erweitert, wieder fast wieder so, wie da war damals das Reich von David, dem großen Vorgänger. So, da taucht dieser Amos auf, dieser Typ, und verkündet überall, vor allen Dingen wahrscheinlich in der Hauptstadt und an diesem Heiligtum Bet-El, dass das Nordreich untergehen wird, bald. Weil Gott nicht mehr länger schweigen würde. Wozu schweigen? Ja, ich habe es schon angedeutet. Komme ich gleich zu. An einer kleinen Textstelle kann man im siebten Kapitel vom Amos-Buch ein bisschen etwas über diesen Mann erfahren, über seinen Hintergrund. Da ist es nämlich so, dass Amasja, seines Zeichens Priester in Bet-El, an diesem Heiligtum, seinen König Jerobeam, den zweiten, in Samaria darüber informiert, dass hier ein gewisser Amos auftritt und einen Aufruhr anzettelt, weil er dauernd überall so düster verkündet, dass das Reich untergehen wird. Auch der König mit und so. Und dann kann man lesen, dass er Amasja, dieser Priester, dem Amos empfiehlt, geh wieder zurück in dein Südreich. Eigentlich verpiss dich. Man kann es, wenn man Wenn man freundlich sein will, kann man auch sagen, er hat so ein bisschen Sorge. Hey, mach dich vom Acker, das ist nicht gut hier für dich. Aber ich glaube, es ist eher, verschwinde. Jedenfalls sagt er ihm, verschwinde da unten, da im Südreich. Da kannst du vielleicht mit deinen Prophetereien hier dein Geld verdienen, dein Brot verdienen. Aber hier ist nicht deine Baustelle, hier bei uns. Da können wir schon mal eins merken. Wenn der Löwe brüllt, sind es oft, ich will nicht sagen immer, aber oft sind es die etablierte Religiosität, die es nicht hören will. Damit meine ich jetzt nicht die anderen, damit meine ich eigentlich auch uns. Die, die glauben, sie kennen Gott, sind oft die, die am schwersten zu erreichen sind, wenn Gott brüllt. Okay, jedenfalls erfahren wir dann etwas über Amos, weil er reagiert darauf. Er sagt nämlich, ich bin gar kein Prophet. Also ich gehöre überhaupt nicht dieser Berufsgruppe an. Es gab diese Berufsgruppe, man konnte das lernen und dann vielleicht auch am Königshof eine Anstellung finden. Und man kann sich denken, dass Propheten, sozusagen so persönliche geistliche Berater des Königs, vielleicht deren Aussagen manchmal ein bisschen kompatibler zur Staatsräson waren, ja, als das, was Amos hier sagt. Aber er sagt jedenfalls, so einer bin ich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich, steht bei Luther, Viehhirte und Maulbeerfeigenzüchter. Wahrscheinlich nicht so sehr im Sinne von einem armen Hirten, sondern mehr im Sinne eines Herdenbesitzers und Plantagenbesitzers. Also der Punkt ist, ich bin finanziell unabhängig. Ich mache das hier nicht, um mein Geld damit zu verdienen. Und ich bin ein normaler Bürger, ein Landwirt. Ich bin im Prinzip ein Landwirt. Ich sage, was ich sage, nicht zum Spaß, sondern weil ich es sagen muss. Da steht, Gott hat mich von meiner Herde weggeholt. Im Kapitel 3 kann man lesen, da sagt Amos, der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Gott, der Herr, spricht, wer wird da nicht zum Propheten? Die wenigsten der alttestamentlichen Propheten hatten so richtig Lust darauf, das zu sagen, was sie sagten. Aber der Löwe hat gebrüllt, nun, so hier stehe ich, ich kann nicht anders, so ungefähr. Kennt ihr diese Seite Gottes? Das ist wieder so ein kleiner Einschub. Kennt ihr diese Seite Gottes, die dich manchmal packt und du kannst nicht anders? Die so ein bisschen übergriffig, die sich überrumpelt, sagen wir es mal so. Amos erlebt das so. Der lässt mir jetzt irgendwie keine Wahl. Ich habe das gehört, ich habe keine Wahl. Kennen wir diese Seite eigentlich? Das ist eigentlich so ein bisschen die Frage heute. So, aber mehr wissen wir nicht von Amos, also über seinen Hintergrund wissen wir nichts. Wir wissen noch, dass er der Erste war, dessen Prophetenworte verschriftet wurde. Also eigentlich der erste Schriftprophet. Und darum haben wir diese Worte bis heute. Und in seine Message nehme ich euch jetzt kurz mit. Das ist nicht sehr kompliziert, was Amos zu sagen hat. Sein Thema ist der Krieg Reich gegen Arm. So, das ist sein Thema, dasselbe Thema wie Georg Schramm oder Warren Buffett. Seine Pointe allerdings, und da unterscheidet er sich von Warren Buffett, ist, dass er nicht sagt, und die Reichen werden das gewinnen. Er sagt, die Reichen, vielleicht muss man sagen, wir Reichen werden das nicht gewinnen. So, hier mal O-Ton Amos. Ich springe so ein bisschen, ihr müsst nicht wissen, wo das steht im Amos-Buch. Ich springe so hin und her, ja. Deswegen sage ich gar nicht die Kapitel dazu. Nur, ich zitiere ein bisschen. O-Ton Amos, lasst es hören über den Palästen in Ashdod und über den Palästen im Land Ägypten und sagt, versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht die große Verwirrung in seiner Mitte und die Unterdrückung in seinem Inneren. Aber Irren ist auch nicht schlecht. Also dieser Typ steht praktisch da auf dem Marktplatz von Samaria oder Bet-El oder irgendwo und jetzt sagt er, tut er so, als rufe er die Oberschicht von Ashdod herbei. Das sind die Philister, das sind die Feinde, zumindest nicht gerade die netten Nachbarn. Als würde er die herbeirufen und die Ägypter sind die Ägypter, ne? Da die Oberschicht herbeirufen, sagen, kommt mal her und guckt euch mal hier in Samaria an, wie es hier abgeht. Also wie wenn einer sich in Berlin vor den Reichstag stehen sagt, lass uns mal die Oligarchen aus Moskau herholen und die Korrupten, was weiß ich, aus Rom. Guckt euch mal an, ihr werdet erschüttert sein, wie es hier bei uns im Land aussieht. So, das ist nur fiktiv, ne? Aber das ist seine Art zu sagen, hier geht's aber rund. Und was sieht man, wenn man das hier anguckt? Verwirrung und Unterdrückung. Sie verstehen nicht, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie, die Gewalttat und Verwüstung in ihren Palästen anhäufen. Also es geht klar gegen Reich. Die häufen da was in ihren Palästen an. Zigmal redet er immer wieder von den Palästen, den Villen, so, den fetten Häusern. Aber nicht der Reichtum an sich ist das Problem, was er anprangert. Nicht der Reichtum an sich, sondern dass dieser Reichtum durch Gewalt und Ausbeutung zustande kommt. Das ist der Punkt. Weil das eine Schweinerei ist, brüllt der Löwe. weil sie den Gerechten für Geld und den Armen wegen ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten nach dem Kopf der Geringen wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der Elenden beugen sie. Der Krieg Reich gegen Arm, der wird geführt, zum Beispiel, ich halte jetzt mal ein paar Worte fest, die er hier anprangert, Menschenhandel und Rechtsbeugung. Der Arme hat keine Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen und sein Recht anzunehmen. Da haben die Reichen die eine Hand drauf. Er kann sich nicht gegen Gewalt wehren, weil die Justiz gekauft ist. Nochmal brüllt der Löwe, hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn feil halten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen? Damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Also mit einem Wort, antike Marktmanipulation, könnte man sagen. Ja, hier werden die Preise manipuliert. Warum? Weil man es kann. Und der kleine Tagelöhner kann sich plötzlich das Brot nicht mehr kaufen, wegen der teuren Preise. Habt ihr das mal mitgekriegt, dass Börsenspekulation den Weizenpreis so hoch treibt, dass anderswo Leute verhungern? Er kann sich das bald nicht mehr leisten, aber er kann es nicht ändern. Nochmal lasse ich den Löwen brüllen. Weh euch! Ihr hasst jeden, der in der Gerichtsversammlung die Wahrheit sagt und das Unrecht anprangert. Ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, nehmt Bestechungsgelder und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Also nochmal, was haben wir? Korruption. Es wird nochmal die nicht unabhängige Justiz gegeißelt und Ausbeutung. So, das ist der Krieg Reich gegen Arm und der ist aktuell. Vielleicht merkst du jetzt aber auch, ich kann mir vorstellen, dass du dich nicht so richtig angesprochen fühlst. Aber Amos klagt hier eigentlich nicht den Einzelnen an, den Reichen, sondern das System. Und an dem Punkt könnte es sein, dass wir vielleicht doch für unser eigenes Leben den Löwen brüllen hören könnten. Denn an dem anderen Punkt, ich habe persönlich ja sowas noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Richter bestochen jetzt so. Ich habe auch noch keinen Menschen verkauft. Ich habe auch noch nicht Preise manipuliert. Ich habe irgendwie auch keine Möglichkeit dafür. So, aber dass es passiert, das weiß ich eigentlich schon weit weg, hoffentlich. Dass ich indirekt beteiligt bin, das ahne ich auch. Obwohl es woanders ist, nennt man Globalisierung. Aber mein Gewissen meldet sich eigentlich selten. So, weil ich kann ja nicht so direkt da was dafür und ich kann auch so direkt nichts dagegen. Und jetzt lese ich Amos und frage mich, ob genau deshalb, weil ich so denke, ich kann nichts dafür, ich kann auch nicht so richtig, ja, ich gibt schon, aber ich sehe es jetzt auch nicht dauernd, ich bin auch nicht schuld, ob genau deshalb der Löwe brüllen muss. Weiß nicht, könnte das sein, dass wir so tief in das System verstrickt sind und von ihm profitieren, dass es mir die Sinne vernebelt und ich gar nicht mehr checke, was Unrecht ist, wo Unrecht geschieht. Ich sehe es kaum noch. Außer einer weist mich so direkt drauf hin, aber dann mache ich doch so weiter. Wir nehmen es schon wahr, ne, so wie man das hier darunter jetzt irgendwie halbwegs noch lesen kann, aber das System verschleiert es. Also ich hänge damit drin, aber ich bin da irgendwie blind. Amos sagt, sie wissen das Rechte nicht zu tun. Das ist mehr als, sie tun das absichtlich anders, sondern die wissen nicht mehr, wie das geht. Die wissen nicht, wie das geht. Die Wohlstand verwirrt. Die sehen nicht mehr klar. Die glauben, sie wären im Recht. Die können nichts dagegen, sie können nichts dafür. Ich habe euch, jetzt bin ich gespannt, ob der Clip jetzt läuft. Das wäre schade, wenn nicht. Ich habe noch einen modernen Propheten versprochen, Hagenräter, der genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in Worte packt, so gut, wie ich das nicht kann. Diese Verwirrung, ja. Die Aufnahme, die ihr seht, ist 10 Jahre alt und ihr werdet merken, dass ihr tatsächlich, der Mann hat tatsächlich die Zukunft im Blick. Der sagt ein bisschen Zukunft voraus da. 10 Jahre, 2006 war das. Und er spricht von der großen Verwirrung, die der Wohlstand mit sich bringt und dieser Sarkast packt das auch noch in die religiöse Sprache.
Mit 12 Jahren ist man in Asien zu alt zum Teppichknüpfen, weil die Finger zu groß werden. Du darfst aber erst mit 14 bei Nike anfangen, Turnschuhe zu kleben. Da entsteht eine Versorgungslücke von 2 Jahren, die meistens durch Prostitution gestopft wird. O Herr, Wir haben keine Ahnung von Sklavenhandel mit Kindern, Zerstörung ganzer Volkswirtschaften durch Börsenspekulationen und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung. Herr, wir wissen nichts von Hermes-Bürgschaften für Staudämme und Turnschuhproduktionen in Südostasien. Herr, die meisten von uns sind froh, wenn sie sich ihr Autokennzeichen merken können. Kein Schwanz kennt aus dem Stegreif den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen. Wir kennen ja noch nicht mal unsere Blutgruppe. Herr, wir sind so degeneriert, dass wir nicht bezahlen können, weil wir uns die vierstellige EC-Kartennummer nicht merken konnten, Herr. Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind. Die anderen hoffen auf Frieden und wir hoffen, dass man uns im Urlaub nicht entführt. Die haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt und dass man uns beim Telefonieren im Auto erwischt. O Herr, wir kaufen ihre Frauen und behaupten, sie würden uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Unsere Beichtväter sind die Steuerberater und UNICEF ist unser Ablass. O Herr, mach hoch die Tür, die Tormacht dick und die Mauern zu. Denn es kommt ein Heer von wütenden, kleinwüchsigen Analphabeten und Hungerleidern über uns. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören. Und die nicaraguanischen Kaffeebauern und die Schafhirten aus Kaschmir und die kampferprobten Kindersoldaten aus Sierra Leone. Sie alle werden kommen, über die NATO-Zäune krabbeln und uns hinwegfegen wie El Niño. Sie werden uns mit Basmati-Reis bewerfen. Und mit Naturreis. Und mit Parfumreis. Mit Wildreis, mit Langkornreis, mit Milchreis, mit Uncle Bens Beutelreis und mit Puffreis. Sie werden in unseren Hobbykellern Darts spielen und in unseren Swingerclubs swingen. Sie werden von unseren Tellerchen essen und mit unseren blonden Töchtern in unseren Ikea-Bettchen schlafen. Sie werden auf unseren Teakholzmöbeln gammeln, Cohibas rauchen, Darjeeling schlürfen und Wer wird Millionär gucken. O Herr, sie werden mit unseren Geländewagen im Stau stehen und über die Ökosteuer fluchen. Herr, wie kriegen wir in Ihren Drittweltschädel rein, dass du ein Aufsichtsratsvorsitzender bist? Machen wir es uns gemütlich vor dem Herrn. Lasset uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel, gereinigt werde dein Name. Wir sind steinreich, komm ey. Unser Wille geschehe, wie in Chile, so auch in Schweden. Deren täglich Brot gib uns heute und vergib du ihnen doch ihre Schulden, wie auch wir vergeben unsere Kredite. Und führe keine Untersuchung, sondern gib die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Herrlichkeit und die bleiben immer, die in Ewigkeit. Amen.
Ja, lustig irgendwie und nicht schön. So, wenn das so ist, wenn das so ist, sollte dann der Löwe nicht brüllen? Wenn wir sogar die Religion benutzen, um unseren Wohlstand zu rechtfertigen. Und genau das war im Nordreich der Fall. Man glaubte Gott auf seiner Seite. Man wusste das auch. Kennt ihr das? Staaten, Religionen, soziale Schichten, Gruppen, was auch immer, die für sich beanspruchen, Gott ist auf unserer Seite. Und damit sogar Unrecht entschuldigen. Deshalb mag ich diesen Löwen, der brüllt. Der das nicht mit sich machen lässt. Ein letztes Mal Amos zu dieser Verquickung von Religion und Unrecht. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und ich kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. So, und dieser Löwe kündigt Gericht an und wenige Jahre später ist das Nordreich am Untergehen. Und weil die Assyrer... Sie sind dann am Höhepunkt ihrer Macht, das Land einnehmen, die Bevölkerung deportieren, jedenfalls große Teile der Oberschicht. So, und jetzt weiß ich, dass das eine Frage aufreißt, zu der ich auch noch einen Gedanken sagen muss. Greift Gott strafend in die Weltgeschichte ein? So, dieses Motiv, dass Gott das tut, ist bei den Propheten ganz klar da. Amos hat den Löwen genau so brüllen hören. Gott haut auf den Tisch, weil die Reichen die Armen unterdrücken. Und er schaut nicht mehr länger zu. So. Ich tue mich damit, mit diesem Gedanken, auf heute übertragen, schwer. Ich habe überlegt, was sage ich dazu? Ich kann nur dazu sagen, ich tue mich mit diesem Gedanken sehr schwer. Vor ein paar Jahren gab es dieses Hochwasser in New Orleans und es gab Leute, ich würde sagen, ja, ich sage es mal, ein bisschen verwirrte Leute, die sahen darin das Strafgericht Gottes über diese Stadt. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Was hatte New Orleans genau verbrochen? Der Jazz oder was ist es? So, nein, natürlich die sexuelle Unmoral. Darauf lag der Fokus dieser Leute. Und ich dachte, meine Güte, wenn wir so Weltgeschichte deuten, wenn man die Propheten in dieser Weise auf heute übertragen wollen würde, dann müssten die Bankenviertel überflutet werden oder die Finanzplätze oder so. Das halte ich auch für absurd, aber es wäre wenigstens halbwegs biblisch. Strafgericht Gottes als Eingriff in die Weltgeschichte. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als dass ich bei Jesus Christus eine völlig andere Strategie, einen völlig anderen Umgang mit dem Bösen sehe. Eine gegenteilige, nicht das Löwe, sondern das Lamm. Und trotzdem will ich auf diesen brüllenden Löwen nicht verzichten. Also da ist noch was in Spannung, aber ich finde, wir müssen das hören. Es ist gesund für uns. Und ich ahne, dass es sein könnte, dass er brüllt, ich tauber, wohlgenährter Sack, es aber nicht höre. Und das ist gefährlich, fatal. Nicht, weil ich dann nicht wusste, dass irgendwas Böses, Schlimmes passiert, Katastrophe steht vor dir, ich habe es nicht gewusst, sondern weil es für unsere Welt eine Katastrophe ist, wenn wir den Löwen nicht brüllen hören. Weil niemand hilft, weil wir nicht aufwachen vielleicht. So, ich weiß, diese Predigt hatte wenig Struktur. Vielleicht hast du jetzt nur im Kopf irgendwas mit Löwe. Einer davon war gar nicht richtig zu sehen, 2 Kabarettisten und Bibelstellen aus Amos, bisschen wirr und Arm gegen Reich, schwierig und Gericht, ja, nein, weiß man nicht. So, deswegen versuche ich jetzt eine Zusammenfassung, ein Ergebnis. Die 3 Hauptpunkte, es ist nicht die Zusammenfassung von dem, was ich sagte, sondern die 3 Hauptpunkte, die mir die wichtigsten. Der erste, erkennt den Krieg Reich gegen Arm. Ich weiß, diesen Krieg gibt es. Also ich weiß es eigentlich. Ich glaube, Amos hat recht, Warren Buffett hat recht. Hagen Räther hat recht. Dieser Krieg ist irgendwie im Gange. Und jetzt ist die Frage, könnte es sein, dass der Löwe brüllen muss, weil uns die Sinne zu vernebelt sind, um ihn zu sehen? Und um zu sehen, dass wir Anteil dran haben. Das ist eine Frage. Könnte das sein? Das ist die erste Frage, die das Amos-Buch mir ins Ohr bläst. Muss ich den Blick aufkriegen? Und deswegen brüllt der Löwe. Das zweite, das werdet ihr jetzt erstmal nicht verstehen, bekehrt euch. Dieser Gott, vor dem man erschrickt, ja, der brüllt, der ist mir fremd, habe ich ja eben auch ein bisschen rübergebracht. Der ist mir eigentlich fremd. Aber ich glaube, es ist genau so, dass wir das Fremde brauchen, dass uns Fremde brauchen, um zu lernen, um aufzuwachen. Das, was genauso denkt wie ich, wie wir, das lässt uns in der Regel nicht aufwachen. Pete Rowlings ist ein Theologe und Philosoph und ein bisschen durchgeknallter Typ und der sagt, wir machen mit unserer Kirche manchmal so Aktionen, wir nehmen die Leute mit zu anderen religiösen Gruppen. Islam, aber auch, also eine Moschee, aber auch zu Sekten. Andere, einfach Leute, die sind anders. Die sind fremd uns, die denken anders. Und unser Ziel ist Evangelisation, Bekehrung. Aber nicht, dass wir sie, sondern dass sie uns bekehren. Deswegen gehen wir dahin. Da denken wir, was? Hä? Ja, sagt er. Wir gehen dahin und sagen, beschreibt uns, was ihr glaubt. Und beschreibt uns, wie ihr uns Christen seht. Und das hören wir uns an. Und dann gehen wir nach Hause und dann reden wir über das, was wir gehört haben. Und was dann passiert, ist Bekehrung. Nicht, dass wir uns zu anderen, das kann auch schon mal vorkommen, ja, dass jemand tatsächlich überzeugt ist. So, aber in der Regel, wenn du dich durch die Augen des anderen siehst, hörst, was sie an deinem Leben und an deinem Glauben kritisieren, dann wachst du auf. Was passiert ist, wir bekehren uns wieder zu unserer eigenen Religion. Also, ich muss das hier ergänzen. Im Grunde geht's, ihr Christen, bekehrt euch zum Christentum. Könnte das sein? Dass es darum geht, wir müssen uns bekehren. Wir müssen bekehrt werden zu dem eigentlichen Kern unseres Glaubens. Ihr Christen, bekehrt uns. Der Punkt ist, das kann eigentlich nur der andere, der Fremde, der mich erschreckt, der brüllende Löwe. Der mich konfrontiert. So, und Konfrontation ist irgendwie, zuckt man zusammen. Das tut der Löwe, der brüllt. Du magst erschrecken, aber es ist gesund. Es führt dich zur Selbstkritik. Und das Dritte, falls der Löwe brüllt, hören wir ihn eigentlich. Die Frage nimm mal mit. Ich unterstreiche sie mit einem Gedicht. Ich bin auf das Gedicht nicht selber gestoßen, sondern ich habe einen Vortrag von Siegfried Zimmer angehört und er hat am Anfang dieses Gedicht zitiert. Es ging um Amos in diesem Vortrag. Dachte ich, wow, das Gedicht ist stark. Nelly Sachs heißt die Autorin. Jüdin, hat 1966 den Literaturnobelpreis bekommen. Sag ich, weil wenn ihr es gleich hört, denkt ihr, was ist das denn? Ja, aber es ist also hohe Literatur. Wenn du es nicht verstehst, dann liegt es an dir. Sie ist 1970 auch gestorben schon, also es ist schon ein bisschen her. Und sie wird aber jetzt gerade wiederentdeckt, ein bisschen auch abgefeiert. Es gibt Sonderbriefmarken zum 125 Jahre Nelly Sachs und so. Also ist schon jemand. Starkes Gedicht. Ihr werdet am Anfang so ein bisschen denken, und dann werdet ihr reinfinden. Wir hören das, weil das als MP3, weil es jemand vorliest, der das einfach super kann.
Wenn die Propheten einbrechen, wenn die Propheten einbrechen durch Türen der Nacht, den Tierkreis der Dämonengötter wie einen schauerlichen Blumenkranz ums Haupt gewunden, die Geheimnisse der stürzenden und sich hebenden Himmel mit den Schultern wiegend, für die längst vom Schauer fortgezogenen. Wenn die Propheten einbrechen durch Türen der Nacht, die Sternenstraßen gezogen in ihren Handflächen, golden aufleuchten lassend, für die längst im Schlaf versunkenen. Wenn die Propheten einbrechen durch Türen der Nacht, mit ihren Worten Wunden reißend in die Felder der Gewohnheit, ein weit entlegenes hereinholend für den Tagelöhner, der längst nicht mehr wartet am Abend. Wenn die Propheten einbrechen durch Türen der Nacht und ein Ohr wie eine Heimat suchten, Ohr der Menschheit, du Nesselverwachsenes, würdest du hören? Wenn die Stimme der Propheten auf dem Flötengebein der ermordeten Kinder blasen würde, die vom Märtyrerschrei verbrannten Lüfte ausatmete, wenn sie eine Brücke aus verendeten Greisenseufzern baute, Ohr der Menschheit, du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtest, würdest du hören? Wenn die Propheten mit den Sturmschwingen der Ewigkeit hineinführen, wenn sie aufbrechen deinen Gehörgang mit den Worten, wer von euch will Krieg führen gegen ein Geheimnis? Wer will den Sterntod erfinden? Wenn die Propheten aufständen in der Nacht der Menschheit, wie Liebende, die das Herz des Geliebten suchen, Nacht der Menschheit, würdest du ein Herz zu vergeben haben?
Wir sind einfach noch einen Moment still. Amen.
Thank you. Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.